Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Ihr hört? Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Delal und Erwa.
Salam! Wir sind's wieder, die 7. Folge mittlerweile schon. Erwa, was ist gestern passiert?
Delal, ich kann es mir nicht erklären. Es war verrückt, einfach nur.
Für alle, die es nicht mitbekommen haben.
Wie? Habt ihr das nicht mitbekommen?
Ja, auf unserem Instagram-Channel haben wir alles gepostet, aber... Genau. Für die, die es nicht mitbekommen haben, wir wurden gestern von Rise and Shine auf der Subscribe 10 vorgestellt.
In der Kategorie People of Color haben sie 15 Podcasts erwähnt, die sehr hörenswert sind. Und unser Name ist auch gefallen.
Unter so richtig coolen Menschen einfach, ja.
Wie geil ist das denn, bitteschön?
Wirklich, so, das sind einfach unsere Vorbilder, so... Mhm. Homegirls. Ja. Rise and Shine hören wir sowieso schon richtig lange. Das war einfach so eine Ehre.
Wirklich.
Ich habe mich so gefreut. Ich habe so rumgekreischt hier.
Ne? Ihr hättet uns sehen müssen, wie wir abgegangen sind.
Ja, das war... Also ich liebe irgendwie diese Podcast-Community. Die Mega. Sind alle so supportive.
Ja.
Und so, wir kriegen manchmal so Nachrichten über unseren Podcast, wo wir denken, wow, danke, dass ihr an uns glaubt.
So viel Liebe, ne? Und wirklich. Die unterstützen uns und geben Tipps und heißen uns willkommen. Wir sind so die Küken irgendwie ein bisschen in dieser Community.
Ja.
Weil wir so neu sind und irgendwie keine Ahnung von nix haben noch.
Und so jung sind.
Ja, genau, auch, ne? Ja,
und weil wir auch... So, wir sagen ja, wir machen das just for fun und dann Helene sagt dann zum Beispiel, Leute, nicht just for fun von den Homegirls. Sie sagt einfach so, Leute, macht was Ernstes daraus, sucht euch Support und so, ne? Und das Ding ist, ich hatte so das Gefühl, als wir so damit angefangen haben und so unserer Familie oder so Freunden erzählt haben, also bei mir waren die jetzt nicht alle so begeistert.
Bei mir auch überhaupt nicht.
Die waren alle so, hä, was wollt ihr jetzt damit und so. Und jetzt mittlerweile kriegen wir so Nachrichten, wo wir denken, wow, wir haben was bewirkt.
Wirklich?
Oder gestern haben wir zum Beispiel eine Nachricht bekommen von einem Mädchen, was nicht muslimisch aufgewachsen ist. Ihre Eltern haben immer so schlecht über den Islam geredet und sie ist auf unseren Podcast gestoßen und hat ihre Meinung geändert. Also sie findet jetzt, also sie meinte, jetzt konnte ich mal so den Einblick haben in eure Welt, wie das so ist mit antimuslimischem Rassismus.
Das ist ja voll an mir vorbeigegangen.
Ja, ich weiß nicht, ob du die Nachricht nicht gelesen
hast. Nein, habe ich nicht mitgekriegt.
Auf jeden Fall, das hat mich so gerührt, weil wir wollen ja nicht nur Muslime ansprechen,
Nein.
sondern auch Nicht-Muslime und so zeigen, hey, wir sind normale Menschen nicht Terroristen oder das, was wie in den Medien immer dargestellt wird. Ne? Mhm. Auch in unserer letzten Podcast-Folge 80% der
Zuhörer?
Berichte, nee,
ah, der Berichte.
80% der Berichte über den Islam sind ja negativ
notiert,
das hat ja Yunus gesagt.
Genau, stimmt.
Ja, und dann, dass wir jemanden erreicht haben, der nicht muslimisch ist und jetzt...
Und sowas rückmeldet.
Ja, und so, keine Ahnung, also das klingt jetzt böse, aber so AfD-Wähler als Eltern hat, ne? Oder Ahnung, so halt Eltern, die gegen Muslime sind und dass dann die Tochter sagt, hey, nein, Muslime sind gar nicht so schlecht. Also das ist doch, Mann,
und dann hat man so, wirklich, dann hat man noch mehr Motivation, noch mehr
wirklich.
Power und denkt sich, boah, das macht so viel Sinn,
was wir hier machen. Es hat sich jetzt schon gelohnt, diesen Podcast zu starten, wenn man schon die Meinung von einem Menschen geändert hat.
Das ist so viel
und
wert.
Das Bild von einem Menschen oder so diese Nachrichten von wegen, ja, ihr habt mich dazu inspiriert, eine Reise zu buchen
oder sonst was, ne?
Und mich was zu trauen. Das macht mich richtig glücklich.
Also, wenn ihr irgendwas auf der Seele habt, ihr schreibt uns, egal was es ist.
Ihr macht unseren Tag immer so toll.
Mega, wir grinsen wie sonst was für den Rest der Woche.
Ja.
Und sind mega glücklich einfach nur.
Vor allem, es tut auch einfach so gut unter diesem alltäglichen Stress, den wir immer so haben, ne? Dass man so eine tolle Nachricht einfach mal bekommt. Oder so
von
wilden
Fremden eigentlich.
Ja, genau, so eine tolle Rezension. Und dann hat man so den Glauben an der Gesellschaft nicht
wirklich,
verloren.
Wirklich. Genau, und wenn wir schon so von so tollen Menschen reden, wollen wir nochmal auf Rise and Shine zurückkommen. Und zwar ist es auch ein super Podcast. Unbedingt reinhören, falls ihr das noch nicht gemacht habt.
Rice, wie Rice auf Englisch, genau. Ne? Mit Rice. C. Also ich feiere diesen Podcast-Namen so.
Richtig kreativ. Ja. Und das sind zwei wirtdeutsche Frauen aus Berlin und Köln, die einfach auch genau wie wir von ihren Erfahrungen und ihrem Leben berichten.
Ich finde es so interessant, mal zu gucken. Also wir bekommen ja so mit, was in der türkischen Community passiert und in der arabischen. Genau. Ne? Und dass man mal ein bisschen so guckt, ja, wie ist das denn bei den Kindern von Vietnamesen, sage ich mal, oder in dieser wirtdeutschen Community. Ja, und ich finde das richtig cool.
Also ich persönlich habe auch richtig viele Parallelen gefunden, wenn sie davon erzählen, wie sie aufgewachsen sind und so. Ja. Und dann dachte ich mir, wow, genau so war
diese das. Diese eine Folge, auch. Wo die darüber geredet haben, so diese deutsche Oma, also dass man, also ich hatte auch so eine Nachbarin, ne? Das war so eine Ersatzoma. Also meine Oma wohnt ja im Irak.
Ja.
Und wir hatten so eine deutsche Omi als Nachbarin, die uns immer Schokolade gegeben hat und so. Die haben auch in einer Folge darüber geredet und ich habe so eine Parallel, also so, das war einfach, ja, I feel you, Sister. Sehr viel. I feel you. Ja, das macht mich so glücklich. Ja, auf jeden Fall hört mal da rein.
Genau. Und supportet die beiden auch, genauso wie
wir uns. Ganz viel Love an die.
Ja. Genau. Mit Love überschüttet haben.
Und?
Genau, so viel dazu. Genau, dann können wir mit ganz viel Liebe eigentlich weitermachen, ne? Weil wir überwältigt sind von der Reaktion in Neuseeland. Ist jetzt ein bisschen mehr als eine Woche her seit dem Terroranschlag und dieser solidarische Zusammenhalt.
Boah, ich bin einfach so baff, wirklich.
Wie alle so sich zugehörig fühlen zueinander, ist, was ich meine, so dass alle zusammenhalten.
Und die Ministerin seinen Namen nicht erwähnen will und dass so eine Aktion gestartet wurde, dass man die Lebensgeschichten der Leute erzählt, die gestorben sind.
Ja.
Also dieser Terrorist hat einfach sein Ziel nicht erreicht. So, komplett er wollte uns spalten, aber die sind jetzt noch zusammengerückt. Ne? Obwohl ja in ganz Neuseeland 1% der Menschen muslimisch sind. Ja, ne? Also da sind so wenige Leute schon, die da leben und noch weniger Muslime, aber die sind da jetzt so groß, also so viele Menschen sind darauf aufmerksam geworden, auf den Islam und es sind auch richtig viele konvertiert.
Das stimmt,
richtig viele.
Ich bin überwältigt und so also es sind eigentlich keine Kleinigkeiten, aber so Gesten wie, dass die Premierministerin unseren Propheten zitiert oder dass sie Kopftuch aufsetzen als Gefühl, als Zeichen in der Solidarität. Ja. Sowas macht einen so glücklich zu sehen.
Wirklich. Auch die Moderatoren haben ja jetzt Freitag, die eine Woche danach, auch ein Kopftuch aufgesetzt als solidarisches Zeichen. Hier in Deutschland hätten die so gesagt, das Kopftuch steht für die Unterdrückung der Frauen, wieso machen die das jetzt und bla bla, Mann.
So. Es geht auch anders. Wir wollten nur einmal kurz Licht darauf werfen, wie toll Liebe wir das finden.
Liebe an Neuseeland, wirklich. Locker. Es wollen jetzt so viele nach Neuseeland. Ich wollte schon immer nach Neuseeland.
Ne? So ein tolles Land.
Du warst ja schon mal
dort. Oh, ich könnte stundenlang darüber erzählen, wie toll
Hobbiton jetzt ist. Es ist noch toller für mich in meinen Augen. Ja. Wirklich.
Die Kiwis sowieso. So nette und herzlich offene Menschen. So, das ist mir noch nie passiert, was dort
und auch das Freitagsgebet jetzt eine Woche später, das waren ja tausende Leute waren dabei. Und die Schüler, die Schweigeminuten. Hier, ich habe in Deutschland irgendwie nicht wirklich was mitbekommen. Nur ein, zwei Mal in den Medien, das war's.
Ich dachte auch, ist es vielleicht an mir vorbeigezogen?
Nein, oder? Gar nicht. Also sie reden einfach nicht darüber. Nur wir Muslime reden darüber gefühlt.
Das ist echt
ich würde mich so freuen, wenn mal jemand nicht muslimisches oder so was darüber posten würde, weil es betrifft uns alle.
Im Endeffekt wurden dort Menschen, also es geht um Menschen.
Egal, welche Religion.
Genau.
Ja. Das hat mich richtig glücklich gemacht, so diese Liebe dort.
Ja, es ist schön zu sehen, dass es auch anders geht.
Definitiv.
Genau, und jetzt ist unser Intro, kann man es überhaupt noch Intro nennen, so lang geworden wieder. Und wir kommen endlich mal aufs heutige Thema zu sprechen. Es ist eine Frage, die uns häufig begegnet, die uns häufig gestellt wird und die wir... Also, wo wir es satt haben, sie zu beantworten. Und zwar lautet die Frage, wo kommst du her, Delal? Wo kommst du her?
Ich komme aus Wolfsburg.
Ich meine, wo kommst du wirklich her?
Ach, wirklich?
Ja.
Aus Braunschweig, da bin ich geboren.
Nein, also ich meine, wo kommen deine Eltern her?
Ah, meine Eltern!
Das kennt ihr, oder? Ja. Also, vielen ist es schon bestimmt sehr oft passiert. Und... klar ist diese Frage irgendwo berechtigt, aber Leute, wir haben es satt.
Ja, und das Problem ist einfach, wenn man mich fragt, woher kommst du? Und ich Wolfsburg sage. Mhm. Und man dann fragt, nein, woher wirklich? Ab diesem Punkt ist es dann nicht mehr okay. Da ist vorbei. Weil man dann nicht mehr mit dieser Antwort zufrieden ist, weißt du?
Von wegen, nein, du hast es gerade falsch beantwortet. Ja, genau. Ich weiß es besser als du, dass du nicht aus Wolfsburg kommst. Hey, what the fuck?
Ist wirklich so.
Weil damit wird einmal die Zugehörigkeit abgesprochen. Der Gegenüber schließt dich direkt aus
dieser... Nee, du gehörst nicht. Also du bist keine Deutsche. Du bist nicht
von hier. Ja. So, ich bestimme das.
Es wird so eine Barriere geschaffen.
So, unsichtbar, die eigentlich gar nicht da ist. Weil du bist ja aus Wolfsburg und du kommst aus Löhnen, also du wohnst gerade. Ja. Und dass sie dann sozusagen entscheiden, nee.
Du gehörst nicht dazu.
Das ist das Verletzende, ne?
Wirklich. Genau. Und wir wollen heute in dieser Folge mal zeigen, hey, da ist so eine Riesengeschichte hinter. Mhm. Jeder hat so seine individuelle Geschichte, wie seine Eltern hierher gekommen sind oder wie die Großeltern hierher gekommen sind. Mhm. Und heute wollen wir mal darüber reden, woher meine Eltern kommen. Und dann die weiteren Folgen reden wir mal darüber, woher Edwards Großeltern und Eltern kommen.
Wird so ein bisschen so eine Reihe wieder, ne? Ja. Storytime-mäßig.
Mal hier unsere Wurzeln.
Genau.
Ja, ich finde zum Beispiel, wenn man fragt, was sind deine Wurzeln, finde ich viel sympathischer.
Ich fühle mich dann immer wie ein Baum. Sorry, aber bin das nur ich, wenn man mich nach meinen Wurzeln fragt?
Oh Gott. Nein, ich finde das gut.
Ja? Ja, das ist schon besser aber als, wo kommst du her?
Definitiv jetzt an alle. Leute, ihr könnt das nicht direkt am Anfang fragen. Weil dann hat man das Gefühl, man wird direkt abgestempelt. Mhm. Man ist direkt so die Ausländerin oder sonst was. Ne?
Ja.
Vor allem, also ich finde es zum Beispiel, ist auch ein Unterschied, wenn mich eine andere mit Kopftuch fragt, woher kommst du? Ja. Das ist was anderes.
Ja.
Das ist okay. Aber nicht, wenn jemand... Aha. Ja, wie soll ich die
Ja, wenn eine weiße Person das zum Beispiel fragt, kann man ja so sagen. Also ich finde, das kann man so sagen. Und ich finde, wir müssen den Unterschied kurz erklären. Ich finde, wenn zum Beispiel eine andere Kopftuchfrage oder tragende Frau das fragt oder eine andere nicht weiße Person, ich frage das dann zum Beispiel immer, damit ich weiß, kann ich mit dieser Person türkisch reden? Ist sie vielleicht Türkin? Ist er Türke? Dann ne, bondet man auf einer ganz anderen Ebene direkt.
Ja, definitiv.
Ja, wenn man aber von jemand anderem gefragt wird, ist es so, ich brauche ein Label für dich, damit ich weiß, womit ich es zu tun habe, mit wem.
Ja.
Und damit ich dich in diese Schublade stecken kann.
Ja.
Und damit mein Bild von dir in meinem Kopf so übereinstimmt. Also, ne?
Ja.
Diese Person kennt mich gar nicht.
Oder das Beste ist auch noch, wenn man fragt, du bist doch Türkin, oder? So von wegen, der ist Experte. Nein, ich bin keine Türkin.
Man geht direkt davon aus.
Oh.
Gott, es gibt auch andere Minderheiten in der deutschen Gesellschaft, ne? Außer Türken.
Iraker gibt es nicht so oft hier. Deswegen.
Dann sag das halt so nächstes Mal, du bist Türkin.
Ja.
Dann gehen die
das ist alles dasselbe. Ja. Ja, das ist das Beste. Das habe ich auch schon gehört.
Nein.
Ihr seid ja alle dasselbe. Ihr versteht euch ja alle, ne? Hä?
Nein. Mann. Also, hä? Fragezeichen, Fragezeichen?
Wie? Wirklich Fragezeichen, Fragezeichen.
Wie ist das gemein?
Ja, von wegen, wir sehen ja alle gleich aus und wir sprechen alle dieselbe Sprache. Mhm. Und auch so Lehrerinnen von mir fragen auch, sie verstehen das doch dann. Türkisch und Arabisch ist doch dasselbe. Und ich denke mir so, Alter.
Sie verstehen nicht mal die Leute in Bayern, obwohl sie Deutsch reden. Was? Wie kommst du mir so... Das ist doch voll die Pauschalisierung wieder. Ja, also
wirklich.
Komm, wir schmeißen alle in einen Topf.
Ja.
Nein, Leute. Das ist ein sehr sensibles Thema und wir möchten halt ein bisschen Licht wieder ins Dunkle bringen.
Genau.
Und Delal erzählt über die Fluchtgeschichte ihrer Eltern, richtig?
Genau.
Und wie es ist, hier in Deutschland aufzuwachsen mit diesen Erfahrungen, weil es Menschen auch prägt.
Und dann kommt halt jemand und sagt, woher kommst du wirklich? Und ich denke so, Alter... Okay, jetzt hiermit machen wir diese Folge. Das können sich dann Menschen anhören, wenn sie wissen wollen, woher ich wirklich komme. Mhm. Beziehungsweise meine Eltern.
Und bevor wir es vergessen, falls ihr uns noch nicht folgt, wir sind auf Spotify, Instagram, iTunes, Soundcloud.
Wir haben unseren Instagram-Namen geändert.
Genau.
Gedankensalat.podcast
heißen wir jetzt, damit ihr uns leichter findet. Ja. Folgt uns. Liked unsere Fotos, wir sind
aktiv. Wir haben bald richtig nice Fotos, also
wir waren auf einem, wir können es eigentlich erzählen, ne?
Ein Fotoshooting war das, ne? Oh, und wir können ja diese Story erzählen.
Warte. Okay, okay, dann erzählen wir das. Okay, wir sind so durcheinander.
Also wir haben am Mittwoch dieses schöne Wetter ausgenutzt.
Ja.
Ah, was ist mir eigentlich in der Bahn wieder passiert, Elma?
Ich weiß, das ist nochmal ein ganz anderes. Oh mein Gott. Dieser Typ, was war das? Du bist ein Magnet für Menschen, die nicht. Ich weiß nicht.
Die komische Sprüche auf Lager haben. Genau. Mir passiert immer irgendwas in der Bahn, Leute. Immer.
Also entweder sie
und diesmal warst du endlich mal dabei.
Ja, ich wurde Zeuge.
Ja. Ich saß da, plötzlich der Typ guckt mich an und sagt, also, junge Lady, nicht böse gemeint, ne? Aber sie sehen aus wie Lady Gaga.
Wir konnten nicht mehr.
Erwa hat geweint vor Lachen und ich war so, ja, that's my daily... Das Struggle, ja, so genau. Wirklich.
Stella ist schon richtig gewöhnt daran. Sie kennt sich schon aus mit solchen Situationen. Sie hat sie so richtig hingenommen einfach. Okay.
Ja, ich sehe aus wie Lady Gaga.
Auf den Boden geschmissen vor Lache. Ich kann nicht auf mein Leben klar.
Ja, das war sehr so viel dazu. Und genau. Dann waren wir in einer Gasse und haben da Fotos gemacht. Und ein Mann ist an uns vorbeigegangen mit einer Frau zusammen und fragt uns, seid ihr Influencer?
Er läuft einfach vorbei so ins Foto rein und er ist schon so weiter Mitte 40 oder sowas, ja, ne? Schreit so von nach hinten, so, seid ihr Influencer?
Und wir so, nein, Podcaster! Und dann die Frau so, hey, das sind Podcaster. Und der Mann so, ah, ihr seid wirklich Podcaster? Googelt mal Podcast-Fabrik, ne? Und dann haben wir das so gegoogelt und das war einfach der Typ. Also wir müssen den mal kontaktieren. Vielleicht hört er das jetzt mal.
Ja, er meinte auch, er folgt uns dann was auch immer, ne? Wir so, wir heißen Gedankensalat direkt. Also wow, voll der coole Name.
Ja, also falls Sie das hören, lieber Herr, der uns als Influencer gesehen hat.
Sie können gerne auf uns zukommen.
So viel dazu.
Genau.
Ja, auf jeden Fall kommen richtig coole Fotos von unserem Fotoshooting.
Ja. Wir haben echt coolen Content vorbereitet für euch.
Ja.
So, und jetzt kommen wir wirklich,
dazu. So.
Nein. Vielleicht willst du ganz von vorne anfangen?
Ich fange ganz von vorne an. Meine Eltern haben sich verlobt, haben geheiratet und dachten sich, Mann, das geht nicht so weiter hier.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber im Irak war Embargo. Embargo für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Also es durften keine Güter von außen kommen und es wurde nichts verschifft vom Inland. Also der Irak konnte nichts verkaufen nichts kaufen. Kein Handel, einfach Grenze.
Also das heißt, die Bevölkerung muss davon leben, was sie selber anbaut.
Genau.
Oh.
Es gab keine Windeln. Es gab keine Binden, es gab keine Milchprodukte, also nur so viel, wie die halt Kühe hatten, aber ja.
Für wen reicht das?
Ja. Es gab keinen Strom, man konnte also Milchprodukte gar nicht lagern, kühl lagern, ne? Deswegen gab es keine Milchprodukte, keine Eier. Ja. Es waren alles Luxusgüter. Meine Mutter hat auch erzählt, die haben wirklich frühmorgens haben die ein bisschen Brot gegessen mit Tee. Und mittags hat jedes Kind 7 Löffel Reis bekommen. So haben die halt gelebt. Ne? Die sind alle richtig, richtig dünn geworden. Durch den Krieg hatten die aber wenigstens ein bisschen Essen auch in der Schule bekommen. Ne?
Mhm.
Aber manche konnten nicht mal zur Schule kommen, weil die einfach ihre Energie schonen mussten und kein Essen hatten. Ne?
Also richtig Überlebenskampf.
Ja, wirklich. Kein Geld für Schulhefte oder sonst was hatten oder arbeiten mussten. Die Männer mussten direkt arbeiten gehen. Und die Familien waren froh, wenn sie ihre Töchter losgeworden sind, sage ich mal. Also wenn sie die Verantwortung an einen Ehemann abgeben konnten. Die haben alle richtig früh geheiratet. Eine Last
weniger sozusagen.
Ja, genau. Ein Kind weniger füttern so. Ja, also sobald die 18 oder so geworden sind, waren die verheiratet, ne? Ja, das waren so die Zustände dort und im Irak ist einfach immer Krieg, ne? Seit Jahren mit Iran, mit Kuwait, mit Amerika, nach dem 11. September, alles Mögliche, ne? Dauerzustand, wirklich. Und meine Eltern haben gesagt, wir wollen nicht hier weiterleben. Meine Eltern waren auch sehr gebildet, also sie haben studiert und gelesen und waren belesene Menschen, die waren jetzt nicht so Leute, die das jetzt so hinnehmen konnten, wie das war politisch, ne? Und sie hatten auch Angst, dass sie irgendwie politisch verfolgt werden, weil sie bestimmte Bücher gelesen haben, die Regierung nicht erlaubt haben oder sonst was, ne? Und da meinten die, wir wollen nicht, dass unsere Kinder später hier aufwachsen müssen. Und
also zu dem Zeitpunkt warst du auch noch nicht
gewöhnt. Nee, richtig? Mich gab es da noch nicht. Auf jeden Fall, mein Vater ist dann los, in die Türkei über die Grenze.
Alleine.
Ja, genau. Und hat dann dort erstmal 1,5 Jahre als Tellerwäsche, kann man schon sagen, im Restaurant gearbeitet, um irgendwie Geld herzubekommen, um das Schiff von aus der Türkei bis nach Griechenland zu bezahlen. Ne?
Ja.
So. Und dieses Schiff sieht man ja auch immer in den Nachrichten, ist immer total überfüllt und so viele Menschen ertrinken. Auf jeden Fall hat das dann rüber geschafft, nach 1,5 Jahren hat er sein Geld gesammelt. Und
deine Mama ist die ganze Zeit
im Ja, meine Mama, allein. Die haben halt darauf gehofft, dass die dann so einen Familiennachzug machen können. Ja. Also, dass mein Vater dann in Deutschland ist und dann halt meine Mutter nachholen kann. Und die wussten aber noch nicht genau, dass sie nach Deutschland wollen, sondern einfach erstmal nach Europa, ne?
Ja.
Also, ja, ein bisschen sichere Lage halt.
Ja, ja.
Auf jeden Fall ist er dann nach Griechenland, war da ein bisschen weiter nach Italien und bis nach Deutschland.
Mhm.
In Deutschland wurde er dann aufgenommen und nach Varel heißt die Stadt, glaube ich. Und da wurde er aufgenommen und die haben alle gesagt, ja, in Braunschweig geht das mit dem Familiennachzug richtig gut. Ziehen Sie nach Braunschweig und versuchen Sie es dort, also damit Sie Ihre Frau hierher bekommen.
Ja.
Das Problem ist aber, er ist nach Braunschweig gezogen und also die Bedingung war halt, dass du eine Wohnung in Braunschweig findest. Mhm. Ne? Er hat eine Wohnung gefunden, aber es hat nicht geklappt mit dem Familiennachzug. Die haben meine Mutter nicht hergeholt, weil so viele Leute es auch missbraucht haben. Also die haben halt gesagt, nee, also die haben irgendwie deren Schwester als Ehefrau angegeben oder sonst was, damit die ihre Schwester hierher holen können oder irgendwelche Nachbarskinder herholen können, weil die einfach so verzweifelt waren und die irgendwie in Sicherheit bringen wollten.
Klar.
Die wussten immer am nächsten Tag nicht, leben die jetzt noch oder sind die verhungert? Oder ist jetzt noch eine Bombe da eingeschlagen oder sonst was, ne? Und ja, die sind dann immer strenger geworden, haben dann auch meinen Vater nach Hochzeitsbildern und sonst was gefragt, ne, nach Verlobungsbildern und da hat er auch alles gezeigt. Die haben ihm dann auch geglaubt, aber die meinten, nein, wir müssen jetzt erstmal ihren Antrag sozusagen fertigstellen und das alles klären. Und mein Vater war aber jetzt schon 2 Jahre nach der Hochzeit immer noch ohne seine Frau, so, das muss man sich mal geben, ne?
Er allein in einem fremden Land, sie allein in einem Land. Ohne
Sprache
und Kriegszustand.
So, ne? Genau. Oh mein Gott. Und ja, dann meinte mein Vater, du musst jetzt versuchen, hier alleine herzukommen. Ich warte auf dich hier, ne? Und dann ist sie rüber in die Türkei, hat da auch, glaube ich, irgendwie 6 Monate oder so erstmal gelebt, beziehungsweise hatte halt noch gewartet, vielleicht passiert das noch mit dem Familiennachzug, ne?
Ja.
Ist aber nicht. Dann ist sie weiter bis nach Istanbul und dort ist ja dann sozusagen der Hafen, wo die nach Griechenland fahren. Ich weiß nicht, ob es genau Istanbul ist, aber ich glaube noch ein bisschen weiter. Ich weiß halt nicht genau, wie die Stadt heißt. Auf jeden Fall konnte man schon die Insel sehen, die griechische Insel. Ja. Ne? Also es war echt eine kurze Fahrt, aber die Wellen sind halt richtig heftig.
Mhm.
Die Schiffe sind immer total überfüllt.
Und brüchig wahrscheinlich
auch. Ja, genau. Und immer viel zu viele Menschen drauf. Und die Leute haben monatelang gewartet, um einen Platz auf diesem Schiff zu bekommen. Die Leute haben, glaube ich, $1,500 für diesen Platz, für diese 10-minütige Fahrt oder ich weiß nicht, halbe Stunde. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange es ging. Auf jeden Fall nicht weit weg, also wenn man die Insel schon sehen konnte, ne? So, mein Vater kannte eine Familie, die auch flüchten wollte und auch rüber nach Griechenland wollte. Und er meinte, guck, bleib bei dieser Familie, fahr mit der Familie zusammen, dann bist du nicht alleine.
Okay, er hat die sozusagen vermittelt.
Dann. Genau, genau. Und dann war sie halt mit dieser Familie und die haben halt gewartet auf einen Platz auf diesem Schiff. Und meine Mutter, dadurch, dass sie ja Single bzw. alleine war, diese Leute vom Schiff haben gesagt, ach komm, wir haben noch einen Platz, komm mit, ne?
Ja.
Komm mit unserem Schiff mit. Und dann hatte sie halt so die Wahl. Entweder bleibt sie jetzt mit dieser Familie und vielleicht wartet sie noch einen Monat lang, bis sie rüber kann. Oder sie nimmt jetzt diese Gelegenheit und sagt, ja komm, ich fahre jetzt mit dem Schiff.
Ne? Was hat sie gemacht?
Sie hat nicht auf meinen Vater gehört. Sie hat einfach gesagt, okay, ich nehme jetzt diesen Platz vom Schiff. Ich fahre jetzt rüber. So. Mhm. Die Familie hat auch noch am selben Tag einen Platz bekommen und ist auch noch rüber gekommen. Und die Familie, also das komplette Schiff von dieser Familie ist untergegangen. Die sind alle gestorben.
Nein.
Und meine Mutter ist sicher auf diese Insel gekommen.
Oh,
ne?
Mein Gott.
Aber mein Vater dachte, sie ist mit dieser Familie, ne? Und er dachte 2,5 Tage, 3 Tage lang, dass meine Mutter tot ist. Weil er halt Anrufe bekommen hat, dass die Familie gestorben ist, alle sind untergegangen, alle ertrunken, ne? Und zu der Zeit gab es ja auch keine Handys oder sonst was, ne? Und er dachte wirklich, meine Mutter ist gestorben. Er hat schon mit den Familien in Deutschland, die haben ja auch auf diese Familie gewartet, hat mit denen getrauert und so. Aber er hat noch nicht ihrer Familie Bescheid gesagt. Er meinte, ich kann doch jetzt nicht ihre Eltern anrufen. Ich habe die gerade geheiratet, ne? Und hierher geholt und ich habe auf sie gewartet. Und jetzt ist sie ertrunken wegen mir, weil ich nicht mit ihr war. Also er hat sich Vorwürfe gemacht, ne? Er hat sie nicht angerufen. Nach 3 Tagen, meine Mutter hat dann von so einer Telefonzelle aus angerufen und hat auch gar nicht mitbekommen, was mit dieser Familie passiert ist.
Klar, sie ist ja unterwegs auf dem anderen Schweden. Genau. Ne?
Und dann hat sie angerufen und meinte, ja, ich bin jetzt hier und so. Und mein Vater hat natürlich so einen Herzinfarkt bekommen, weil er dachte, sie ist gestorben. Ja,
das hat mich so... Das müssen die schlimmsten 3 Tage seines Lebens gewesen sein. Wirklich,
das hat mich so gerührt. Also, wie krass ist das bitte? Hätte meine Mutter nicht... Also hätte meine Mutter auf meinen Vater gehört und gesagt, ja, ich bleib mit dieser Familie, ne? Wäre sie jetzt tot, wäre ich jetzt nicht da.
Wäre niemand von euch.
Das ist so krass, oder?
Heftig. Diese eine Entscheidung, wie viel das verändern kann.
Ja, und das ist jetzt nur eine kleine Geschichte. Und jetzt, wo 2015 die Geflüchteten kamen, habe ich auch so viele Geschichten gehört. Ne? Da steckt so viel dahinter.
Ja.
Frauen haben ihre Kinder auf dem Weg verloren, weil sie schwanger waren und so viel gegangen sind und Fehlgeburten. Ja. Die haben...
Sie mussten auch alles zurücklassen.
Genau. Meine Mutter hat das auch erzählt. Ne? Sie hatte, ich weiß nicht, so Chase-mäßig, also so...
Brautgabe ist das eigentlich.
Ne? Ja, also so... Bei uns ist das so, dass Bräute sich schöne Klamotten und sonst was kaufen. Ne?
Für
die Hochzeit. Ja, genau. Also wenn man halt eine Braut ist, kauft man sich halt so tolle Sachen. Ne?
Sie das hatte sonst nicht gönnen.
Ja, genau. Sie hatte dann so einen Koffer. Ne? Und den hat sie dann mitgenommen in die Türkei. Und die hat ihn dort gelassen, so mit ihren ganzen schönen Sachen.
Oh,
aber sie konnte ihn halt nicht mitnehmen zur Flucht. Und dann meinte sie zu den Leuten dort, könnt ihr mir dieses Paket dann nach Deutschland schicken. Und dieses Gebäude ist einfach abgebrannt. Und ihre ganzen Sachen, die sie noch so besaß, einfach alles abgebrannt. Hatte, ne? Familienfotos und so, was sie mitnehmen wollte. Also sie kam wirklich nach Deutschland und hatte gar nichts, wirklich. Sie hatte ihr Geld so in ihre Socke gesteckt und das war das Einzige, was sie hatte. So. Und sie meinte auch, wir sind bis zum Oberkörper nass geworden auf dem Schiff und so. Ne? Also wir konnten einfach, diese Menschen sind wirklich mit nichts. Nur das, was sie anhatten und das war's. Wirklich, mehr hat's mir nicht mehr
vorstellen.
Wirklich, und die Socken, also noch mit Geld gestopft, so dieses Geld, was sie noch ein bisschen übrig hatten, das war's. Und stell dir das mal vor, so du hast gerade geheiratet, dein Mann denkt, du wärst gestorben und ich weiß nicht, ich kann
du
mir das...
Du bist alleine auf dieser Reise, ne? Du weißt nicht, ob du ankommst, wo du ankommst, du sprichst die Sprache nicht.
Sie hat irgendwie in LKWs geschlafen. Also diese Schmuggler haben die ja wirklich in LKWs noch geschmuggelt, also so mitgenommen, hinten mit drin, hat tagelang im LKW. Die mussten wirklich...
Du kannst nicht umziehen, du kannst dich nicht...
Gar nicht, du hast keine Privatsphäre. Also das war schon das krass. Wenn meine Mutter mir das erzählt, ne, die hatten einen Eimer, die mussten dort reinpinkeln. Sowas halt, ne? Also die haben natürlich keine Stopps gemacht, wenn irgendwer da hinten pinkeln musste. Klar. Und da denke ich mir immer so, krass. Und nach 20 Jahren, also 2015, die mussten alles nochmal so erleben. Ne? Also natürlich, jeder hat eine individuelle Geschichte, aber jeder kommt hier irgendwie traumatisiert hierher.
Ja.
Meine Mutter ist natürlich auch traumatisiert dadurch, dass sie diese Familie, dass die alle gestorben sind oder was sie alles so auf diesem Flucht, auf dieser Flucht so sehen musste und wirklich Angst auf irgendwelchen Parkbänken nachts schlafen musste auf dem Weg und so, ne? Und immer wieder in den Zug eingestiegen ist nach Deutschland und immer wieder von der französischen Grenze aufgehalten wurde, eine Nacht in den Knast verbringen musste. Und dann, das war wirklich, sie hat wirklich alles für uns erlebt, gemacht, damit halt ihre Kinder eine gute Zukunft haben.
Mhm.
Dass wir auch unser Abitur machen können, studieren gehen können, ne? Und dann machen uns die Leute, also manche Leute hier, auch wieder das Leben schwer und geben uns das Gefühl, nein, du gehörst hier nicht hin. Ja. Und
ihr seid nicht willkommen.
Und ich bin hier geboren. Also meine Mutter ist dann irgendwann mal heile angekommen. Dann haben die auch in Braunschweig gelebt und dann ist sie auch schwanger geworden mit mir. Und es war natürlich so ein tolles Gefühl. Und ja, wenn die das jetzt so sehen, das macht die natürlich traurig, dass jetzt die Syrer und Iraker und Afghanen, dass die das alles nochmal erleben müssen. Und nach 20 Jahren wurde immer noch keine Lösung gefunden mit dieser Bootsgeschichte. Es sterben ja immer noch so viele Leute auf diesem Weg. Ne? Ja. Und anstatt mal so die Probleme
bei der Wurzel
anzuziehen und die Herkunftsländer, ich meine, die Leute wollen doch nicht hierher kommen, wenn deren Länder so toll wären. Ja. Also manche Leute reden darüber, als wären die Leute nur auf das Geld hier aus oder nur deswegen. Mann, deren Häuser sind zerbombt, die können da nicht leben. Die
Flucht nimmt man nicht auf sich, weil es hier so viel besser ist. Also,
ja, also da muss man ja schon wirklich... Das macht man
nicht just for fun.
Genau.
Und das
verstehen viele Menschen nicht. Bewusst,
glaube ich, einfach. Und das mal vor Augen zu führen, was man da durchlebt und was man auf sich nimmt.
Dass man hier mit nichts herkommt.
Einfach nur um eine Zukunft zu haben.
Zum Glück, also meine Mutter hat Deutsch studiert im Irak. Das war natürlich sehr praktisch. Ne?
Was für ein Zufall?
Ja, sie wollte immer Englisch studieren, ne? Aber sie konnte Englisch nur als Nebenfach dort wählen. Ja. Es gab keinen Platz mehr und sie ist in den Deutschstudiengang reingekommen. Ne? Und ihre Mutter hat schon gesagt, hey, was willst du mit Deutsch anfangen und so. Und dann meinst du vielleicht irgendwann mal, also wer weiß, sie wollte ja erstmal nur nach Europa, aber dann ist es ja Deutschland geworden, weil die ja dann aufgenommen haben. Ne? Wirklich, einfach Schicksal. Mit
Gottes Hand irgendwie.
Ja, und dann kam sie halt einigermaßen mit ihren Deutschkenntnissen hier zurecht. Ne? Natürlich ist das Goethe-Deutsch, was sie in der Uni da gelernt hat, ganz anders als die, wenn dann die Leute richtig schnell reden und so. Ne? Aber ja, dann kam sie langsam hier zurecht und ja.
Dann hat auch der Alltag wahrscheinlich irgendwann Einzug erhalten.
Mein Vater hat sich dann selbstständig gemacht und meine Mutter hat hier auch gearbeitet, also beide arbeiten hier. Sie sind eigentlich ganz zufrieden und meine Mutter, ich merke das immer noch, ne? Meine Eltern sind so, die schätzen alles richtig wert. Also meine Mutter liebt zum Beispiel Milch und Eier und Cola und was weiß ich, diese ganzen Lebensmittel, die sie nicht hatte. Ne? Mhm. Fleisch war auch so was Wertvolles da. Luxusgüter. Ja. Ne? Und deswegen, mir wurde das immer dann so beigebracht, nichts wegzuschmeißen.
Genau, ich wollte auch gerade fragen, wie hat dich das geprägt? Also
das hat mich schon mega geprägt. Ich habe manchmal das Gefühl, als wäre ich auf dieser Flucht dabei, wenn die mir das so erzählen und so. Oder ja, nicht dabei, aber so... Ich kann mir das schon ein bisschen vorstellen, wie das da ist. Ich war ja jetzt schon öfter im Irak und ich sehe ja, dass die wirklich nur ein paar Stunden Strom am Tag haben, dass das Leben echt mega hart dort ist. Ja. Ne? Und dass meine Eltern dann so dankbar sind, hier zu leben, das ist natürlich klar. Und das haben die mir schon so mitgegeben, dass wir nichts wegschmeißen, dass ich den Wasserhahn nicht zu lange auflasse, so von wegen limitiertes Wasser. Ja. Wir tun ja so, als hätten wir, also als wäre... Das Wasser unendlich, also als könnten wir so viel Wasser verbrauchen, wie wir wollen, aber das ist natürlich nur...
Man ist immer in diesem Sparmodus irgendwie, dass man aufpasst, nicht zu viel zu verschwenden, weil man weiß ja nicht, was als nächstes passieren könnte.
Genau, genau.
Ich sehe das auch bei meinen Großeltern, also die haben nicht dieselbe Erfahrung gemacht, aber sie kommen auch aus Verhältnissen, wo man nicht immer alles hat.
Ja.
Und dann benutzt man halt immer nur so viel, wie es muss und nicht mehr. Das sind schon Sachen, die einen prägen, glaube ich.
Definitiv. Ja, das ist so ein bisschen so Background-Story von meinen Eltern und dann denke ich mir, wenn ich daran denke, das macht mich schon richtig traurig, dass jetzt Menschen, die hierher flüchten, dass sie immer noch dieselben Erfahrungen, dass jetzt 95 ist mein Vater hierher gekommen, ne? Also schon so lange her und es sterben immer noch Leute auf dieser Flucht, das sind immer noch dieselben Probleme in den Ländern, wenn nicht sogar schlimmer und
dass man dann nichts gegen unternehmen kann. Also man fühlt sich auch so machtlos. Und man denkt sich schon, warum geht's
nicht. Und weißt du, was ich richtig toll finde? Also mein Vater hat jetzt seit 2015 arbeitet er mit Flüchtlingen und übersetzt und hilft und so. Und er kann das jetzt so ein bisschen zurückgeben. Also
Hammer.
Dadurch, dass ihm viele geholfen haben, also er wurde direkt in der Moschee aufgenommen von Gastarbeitern, also von türkischen Gastarbeitern, ja, ne, die halt so 20 Jahre davor hierher kamen. Stimmt, die haben sich ja schon hier sowas aufgebaut und mein Vater kam dann hierher, konnte ja auch türkisch reden und hat sich direkt so willkommen gefühlt, ne? Und das ist so schön und dieses Gefühl wollte er dann auch den Syrern und so zurückgeben. Ja. Und ich war auch, als die Flüchtlinge hier ankamen, in Düsseldorf zum Beispiel, war ich auch an der Stelle direkt, also die Leute sind wirklich vom Zug ausgestiegen und ich war so die erste Kontaktperson und habe den Leuten so geholfen, Zugtickets zu buchen und habe denen erstmal so Erstversorgung mit vielen anderen natürlich, Windeln, Essen und so gegeben. Und manche hatten schon eine Familie hier, keine Ahnung, dann wollten die nach Hamburg und dann bin ich halt mit denen an die Automaten gegangen am Bahnhof. Hab dann den Tickets gekauft und das hat mich auch schon richtig geprägt, dass ich so geholfen habe. Und dann habe ich nochmal diese Situation von meinen Eltern viel besser nachempfinden können. Da dachte ich, Alter, meine Eltern waren genauso alt. Ne? Und
vor 20 auch, Jahren standen sie auf der anderen Seite.
Auf der anderen Seite. Ja. Und jetzt kann ich helfen, konnten meine Eltern helfen. Ja, ja. Auch so diese ehrenamtlichen Sachen. Ich finde das so wichtig, dass ich manchmal einfach mal mitgehe mit irgendwen zum Arztbesuch oder so und ein bisschen übersetze, so das Arabisch, was ich so kann, was meine Eltern mir beigebracht haben, dass ich das ausnutze und dass ich der Gesellschaft auch was gebe dadurch, dass sie mir auch oder dass meine Eltern auch so Unterstützung bekommen haben. Das finde ich so toll, dass sich so dieser Kreis schließt. Einerseits halt auf der Seite, andererseits finde ich es natürlich traurig, dass die Herkunftsländer immer noch nicht sicher sind.
Leider, leider. Ich habe noch eine Frage, die mir auf der Zunge brennt. Und zwar, wie ist deine Verbindung also mit dem Irak heute so, wenn du dorthin gehst? Wie fühlst du dich oder was gefällt dir besonders gut, was gefällt dir nicht so gut? Und ich habe immer das Gefühl, ich stehe zwischen zwei Stühlen, Türkei, Deutschland, Türkei, Deutschland. Wie ist es bei dir so?
Also ich finde, die Iraker sind so herzliche Menschen, ne? Also wirklich, egal wo du bist, ne? Du wirst einfach herzlich aufgenommen. Das ist einfach so, deren Mentalität ist so toll. Und das vermisse ich so. Ja, diese Wärme, die vermisse ich halt in Deutschland, weil ich weiß, es geht noch anders. Aber das ist nicht nur im Irak so. Das ist eigentlich in fast jedem Land so, dass die Leute herzlicher sind als hier. Und das ist so traurig, ne? Ja. Andererseits vermisse ich dann die Strukturen und die Pünktlichkeit und so. Ja. Ich bin ja damit so aufgewachsen. Und deutsches Brot zum Beispiel vermisse ich dann.
Definitiv.
Ja, sowas. Meine ganze Familie lebt halt dort und das ist so traurig, dass ich die nicht hier habe. Also meine Eltern und meine Geschwister wohnen halt hier, aber mehr auch nicht. Meine Großeltern, meine Cousinen, alle sind dort und manchmal denke ich mir, Mann, das wäre so cool, wenn ich dort wäre, weil da weiß ich, also da fühle ich mich schon zugehörig, aber irgendwie auch nicht, weil ich dann wiederum Deutsch bin.
Ja, schon. Ne?
Und ich weiß nicht, also das ist so ein Mischmasch. Also kommt drauf an, in welcher Situation. Manchmal fühle ich mich voll irakisch dann, ne?
Ja.
Und manchmal fühle ich mich voll deutsch. Ja. Und dann, wenn ich hier bin, geben mir ja auch viele Leute das Gefühl, du gehörst gar nicht hierhin. Genau. Und wenn ich dann irgendwelche Leute auf der Straße anlächle und Hallo sage und die dann komisch gucken oder so, das ist dann wieder so, Mann, ey, Leute. Ein Lächeln kostet doch nichts.
Ne? Schreckt ein bisschen auch Muskeln an.
Ja, aber ich bin natürlich richtig froh, dass ich hier geboren bin und aufgewachsen bin. Ich habe so die Möglichkeit, hier zu studieren, hier zu arbeiten und der Gesellschaft was zurückzugeben. Ja. Und ich will auch den Menschen zeigen, hallo, ich kann was zurückgeben. Ja,
ich habe was drauf.
Aber man hat auch so ein bisschen diesen Druck, dass man
auf jeden Fall,
dass man der Gesellschaft das zeigen muss.
Und den Eltern finde ich auch.
Also, ja, meine
Eltern erwarten das von dir. Entweder du bist Arzt, Lehrer oder Anwalt. Das ist so diese Mentalität, die bei uns herrscht, so ein bisschen, diese drei Optionen.
Zum Glück, meine Eltern sind nicht so, aber schon ein bisschen. Ne? Also die haben schon, seitdem ich klein bin, immer Abi, dann Bachelor, dann Master, ne? So richtig reingetrichtert, ne? So dieses
Bildung ist
Bildung, wichtig. Bildung, Bildung, Bildung. Ja, nutzt das aus, ne? Und die sagen auch immer, Mann, wenn wir hier diese ganzen Leute, diese Schüler hier sehen, ja, wie unmotiviert die sind, mhm, und so, ne? Weil das so selbstverständlich, ja, hier ist. Ja, ne? Und für meine Eltern ist das so was Tolles, dass wir hier, ja, zur Schule gehen können und, ja, studieren gehen können und
die
so.
Die wertschätzen, ne, das richtig.
Aber dann hat man auch immer das Gefühl, Alter, deine Eltern haben so eine Weltreise hinter sich, ja, bis sie hierher gekommen sind, so viele Traumatisierungen. Ja. Und am Ende darfst du die halt nicht enttäuschen.
Ja.
Du hast so ein bisschen diesen Druck. Last,
ne?
Ja, mhm, du musst denen jetzt zeigen, danke Mama, dass du, genau, danke Papa.
Und, ne, dieser Story gerecht werden.
Ja, irgendwie, genau. Mhm. Man hat so das Gefühl, man muss der, ja, Story gerecht werden. Man hat aber auch das Gefühl, man muss hier in Deutschland der Gesellschaft zeigen, mhm, hallo, meine Eltern sind zwar Flüchtlinge, mhm, gewesen, aber ich kann auch noch was zur Gesellschaft, ja, beitragen. Ja. Also, man hat so von überall ein bisschen Druck,
genau,
und von überall so ein bisschen, ja, wo gehörst du hin? Aber, ja, ich finde das, also langsam werden wir ja auch so eine Multikulti-Gesellschaft, ja, und es sind, ja, viele Menschen so open-minded auf geworden. Jeden Fall. Und,
ja. Man findet dann schon irgendwie seinen Platz.
Ja,
ne?
Ich finde dich dann zum Beispiel, oh, oder andere Menschen, die das so alles nachempfinden können, ja, und ja, wir sind einfach wir sind, genau, individuell. Wir, ja, können uns nicht, Fall, entscheiden, ob wir deutsch oder, nein, türkisch oder irakisch sind.
Wir sind beides.
Ja. Wir nehmen die Vorteile von aus Deutschland, was, ja, wir aus Deutschland, ja, so gelernt haben.
Ja.
Wir nehmen die Vorteile, was uns unsere
Eltern... Aber nicht so im Eltern, Sinne von, wir nutzen, also wir nehmen aus beiden Welten nur das Beste, ne? Nicht, so meinst du das nicht, oder?
Also so...
Es ist schon ein Mix und... Ah, das kann man auch so schwer.
Ja, aber
also wir versuchen also, das Positive aus Deutschland zu nehmen. Das
ist eine Bereicherung, ja, einfach. Es ist eine Bereicherung, genau, von den Sprachen her, ja, ja, von den, ja, Kulturen her, wenn man aus beiden schon das Beste, genau, rausnimmt. Aber, ja, dadurch, also man kann sich ja nicht nur das Beste rausnehmen, stimmt, sondern man hat dann auch so, mhm, ein bisschen dieses Traumatisierende von den, ja, Eltern mitbekommen.
Ja, klar.
Man hat dann auch ein bisschen dieses Kühle, mhm, in Deutschland, ja, so ein bisschen mitbekommen. So, mhm, hey, was willst du jetzt von mir?
Ja.
Also man kann sich nicht nur das Gute, das raussuchen. Stimmt. Aber wir versuchen,
ja, das Beste draus zu machen.
Der beste Mix, ja, zu werden. So, genau. Ja, das ist so unser Ziel.
Richtig. Das hast du richtig gut zusammengefasst.
Ja.
Ja.
Eigentlich? Hast du noch Fragen?
Hast du noch Fragen? Ich glaube nicht. Ich würde mich einfach nur bedanken, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast und uns Einblick gewährst, ja, in, ja, deine, voll, Familie.
Voll privat auch.
Ne? Mega. Und dass du dich so öffnest.
Ich habe ein Vertrauen an die Gesellschaft.
Definitiv. Und ein Glauben, nein, an die Menschen.
Ich hab einfach das Gefühl, vielleicht fühlt sich ja hier jemand angesprochen, ja, oder... Ja, I feel you, Sister-Gefühle, ja, ne?
Genau. Und falls ihr euch angesprochen fühlt, könnt ihr uns gerne berichten von euren Erfahrungen, was ihr schon erleben durftet, musstet, wie auch, ja, immer. Ja, welches
oder was eure habt. Struggles sind, was genau. ihr gelernt habt, was so...
Alles. Steht ihr auch zwischen den Stühlen wie wir manchmal? Fühlt ihr euch mehr deutsch oder mehr... ein anderes Land.
Ja, und ihr seid toll, egal was.
Ja.
Ihr seid toll. Wir sind toll.
Wir lieben uns alle.
Wir sind alle Menschen, leben, ja, und leben lassen.
Jeder macht Fehler.
Ja.
Und am Ende...
Love an euch alle.
Genau.
Danke, dass ihr uns zugehört habt.
Schreibt uns in die Kommentare, bleibt dabei.
Und bis zum nächsten Mal.
Salam.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.